Der HRW-Podcast der Wissenschaft. In dieser Folge Lehre mit hohem Praxisbezug, Professor des Jahres 2023 an der HRW. Hallo und herzlich willkommen beim HRW-Podcast der Wissenschaft. Mein Name ist Olaf Brinkmann, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich euch jemand ganz Besonderen mitgebracht. Es ist Professor Dr. Murat Mola. Er ist Deutschlands Professor des Jahres 2023 in der Kategorie Ingenieurwissenschaften Informatik. Professor Mola lehrt an der HRW seit 2010 und bekommt von seinen Studierenden Bestnoten. Er gehört zum Institut Maschinenbau und ist bekannt für seine Erfolge im Lehrgebiet Six Sigma. Was das ist und wie er den Titel ergattert hat, das erzählt er uns am besten selbst. Er ist heute mein Gast. Ich freue mich. Hallo, Herr Professor Mola, schön, dass Sie da sind.
Hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
Sehr gerne. Zu Beginn wie immer die Frage, wollen wir Sie oder Du sagen?
Wir nehmen das Du, weil das Du verbindet, finde ich.
Sehr schön. Murat, ich bin der Olaf. Hallo.
Hallo, Olaf.
Unsere Hörerinnen und Hörer wollen dich gerne kennenlernen und deswegen machen wir jetzt erstmal ein kleines Spiel. Ich stelle dir einige Fragen und du wählst zwischen zwei Antworten, okay?
Jawohl.
Einkaufen vor Ort oder online?
Vor Ort.
Laufen oder Radfahren?
Laufen.
Sommerurlaub oder Winterurlaub?
Beides.
Wo warst du zuletzt?
Wir waren zuletzt in Vietnam.
Aha.
Und ja, wir reisen sehr gerne. Das ist auch eine Bereicherung fürs Leben, halt auch andere Kulturen kennenzulernen. Und das ist schon was Schönes.
Welches war das bisher aufregendste Land oder das schönste Land?
Ja, so relativ unspektakulär. Das war tatsächlich Portugal. Wir waren 6 Wochen mit unserem Wohnmobil in Portugal unterwegs. Ja, die Menschen waren herzlich. Es war noch nicht so überfüllt mit Wohnmobilcampern. Es ist wirklich Wildcampen erlaubt gewesen, jetzt leider nicht mehr. Ja, und das war ein Vagabundenleben, was sehr gut tat.
So, und du stammst ursprünglich aus der Türkei. Wann und wieso bist du nach Deutschland gekommen?
Das war im Jahre 67. Ich war dort gerade ein Jahr alt. Es gab zu der Zeit das Abwerbeabkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Türkei. Und über diesen Weg bin ich im Grunde mit meinen Eltern nach Deutschland und so fing halt die ganze Story an.
Genau, und du hast die Schule erstmal mit einem Hauptschulabschluss beendet. Heute bist du Deutschlands Professor des Jahres 2023. Wie war da dein Weg?
Der Weg war ein bisschen holpriger, umständlicher. Es war im Grunde der klassische zweite Bildungsweg. Mhm. Nach dem Hauptschulabschluss hat man selbstverständlich kein Abitur. Das habe ich nach meiner Lehre zum Betriebsschlosser nachgeholt. Und mit dieser Qualifikation des Fachabiturs war es dann möglich, an der Fachhochschule sein Diplom zu machen und mit dieser Qualifikation auch hinterher die Möglichkeit, an der Universität zu studieren.
Und der Titel Deutschlands Professor des Jahres, wer vergibt den Titel und wer entscheidet, wer ihn bekommt?
Also das Ganze steht unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, koordiniert wird das Ganze von der Unicum-Stiftung und entscheiden tut dann eine ausgewählte Jury aus verschiedenen Professoren von verschiedenen Hochschulen unter der Leitung des ehemaligen Rektors der Universität Essen-Duisburg mit einer Mischung aus Menschen aus der Industrie, mit Menschen aus der Lehre, die dann im Grunde die eingegangenen, ich sag mal, Nominierungen bewerten, sortieren und dann nach bestimmten Kriterien aussuchen.
Genau, und diese Nominierungen, die kommen ja vor allem von den Studierenden, von denen erhältst du auf deutschsprachigen Bewertungsplattformen ja auch Bestnoten. Was machst du, was die Studierenden so schätzen?
Diese Frage habe ich mir auch wirklich schon mehrmals gestellt, aber ich glaube, die Sache ist die, dass ich diese Grundeinstellung habe, dass wenn ich die Studenten dort sehe, dass ich mich auch immer wieder sehe in diesen Studenten, wie die dort strugglen, wie sie von einem Hörsaal in den anderen hüpfen. Ein Studium ist nicht einfach so abzuhandeln. Und ich glaube, diese Verbindung, dass ich in den Studenten mich selber auch sehe, sorgt dafür, dass ich vielleicht ein anderes Empfinden habe und dementsprechend vielleicht auch ganz anders umgehe mit den Studenten.
Was genau machst du da? Kannst du da mal ein Beispiel geben?
Also in erster Linie geht es darum, dass ich tatsächlich versuche, eine maximale persönliche Nähe zu entwickeln zu den Studenten. Einer meiner Standardsätze in der ersten Vorlesung ist unter anderem, dass ich möchte, dass ihr am Ende mindestens so schlau seid wie ich und dann vielleicht darauf aufbaut und das Wissen später weitergibt. Also ich rede noch ganz offen über die Schwierigkeiten, die ich hatte, dass ich aus relativ einfachen Familienverhältnissen komme, nicht aus akademischen Verhältnissen. Aber all das eben auch kein Grund ist als Ausrede für die Studenten. Mhm. Und ich glaube, diese persönliche Nähe sorgt dafür, dass die sich dann auch öffnen.
Du gehörst zum Institut Maschinenbau und hast als Lehrgebiet 6 Sigma. Viele unserer Hörerinnen und Hörer wissen vermutlich nicht, was das ist. Kannst du mal kurz und knapp erklären, was ist das?
Im Grunde ist es eine Management-Methodik, eine sehr anspruchsvolle Management-Methodik, die einer bestimmten Roadmap folgt. Dazu muss man wissen, also in der Industrie tauchen immer wieder typische 7 Verschwendungsarten auf. Verschwendung hinsichtlich, wofür geben wir Geld aus, wofür der Kunde eigentlich nicht bezahlt hat. Und diese Methodik ist darauf ausgerichtet, mit sehr anspruchsvollen statistischen und ingenieursmäßigen Werkzeugen diese Verschwendungen aufzudecken und zu minimieren. Das ist so das Prinzip. Und da gibt es im Grunde 5 Phasen, die abzuarbeiten sind, mit dem Ziel, die sogenannten nicht wertschöpfenden Tätigkeiten, also all das, wofür der Kunde eigentlich nicht bezahlt, das dreimalige Anfassen eines Bauteils, das ewig lange Zusammenschneiden eines Podcasters. Das ist so der Schlüsselpunkt. Und Sigma ist die Standardabweichung aus der Statistik, im Grunde eine ganz trockene Geschichte. Mhm. Und 6 Sigma bedeutet vereinfacht, dass wenn wir einen 6 Sigma Prozess haben, dass wenn du zum Beispiel ab heute 1 Million Podcasts hintereinander machen müsstest, nur 3,4 Podcasts tatsächlich nochmal in die Nacharbeit gehen müsste.
Wir unterhalten uns nach der Aufzeichnung dieses Podcasts über die Millionen Podcasts und was ich optimieren kann. An der HRW gibt es auch eine Six Sigma Transfer Factory, über 200 Quadratmeter groß, auf denen was passiert?
Wir wollen ja keine Theoretiker ausbilden, sondern wir wollen tatsächlich junge Leute ausbilden, die dann sofort Fuß fassen können in der Industrie. Und auf dieser Fläche können wir im Grunde die gesamte Wertschöpfung eines Produktes abbilden. Mhm. Angefangen von der Hochtemperaturphase, von der Schmelzphase, einfach gesprochen, beginnt von der Erzgewinnung über den Hochofen, über Stahlwerk, über die Warmlinie, also Schmieden, Walzen, übers Kaltwalzen, bis hin zur Qualitätskontrolle, bis hin zur Verpackung und Auslieferung. Diesen Prozess abzubilden, das war wirklich eine große Nummer, da steckte viel Arbeit drin. Mhm. Das heißt, die Frage auf den Punkt gebracht, in dieser Lernfabrik geht es um eine komplette Wertschöpfungskette, die wir realistisch abbilden, und die Studenten müssen von Anfang an versuchen, unter bestimmten Randbedingungen, Kundenansprüchen, es hinzukriegen, dass ein Produkt in der kürzesten Zeit mit der bestmöglichsten Qualität ausgeliefert wird. Und das ist war mit ein Grund, glaube ich, für diesen Titel Professor des Jahres, weil es das in dieser Form nicht gibt, auch nicht in dieser Tiefgründigkeit. Und das ist die Sache, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Lernen in einer Praxisumgebung, dann ist der Sprung in die andere Praxis nach dem Studium umso leichter.
Ja klar, die Studierenden haben es dann ja schon drauf. Was produziert ihr denn da?
Aktuell produzieren wir dort ein Produkt, das alle Disziplinen berücksichtigt. Also wir suchten ein Produkt, in dem alle Werkstoffe vorkommen, die meisten Produktionsverfahren vorkommen, bei dem auch kundenrelevante Themen wie Lieferzeiten etc. berücksichtigt werden. Und das Produkt sollte auch nicht zu kompliziert sein. Und wir haben uns entschieden, mit den Studenten gemeinsam Skateboards zu produzieren.
Klasse.
Ja, und so ein Skateboard besteht aus 38, also diese Highspeed-Skateboards, aus 40 Komponenten. Mhm. Und diese 40 Teile, wenn wir die jetzt auf den Tisch zerlegen würden, haben alle eine ganz spannende Historie. Also die Aluminiumachsen, die wir auch im 3D-Druck herstellen oder aus Edelstahl herstellen, werden gegossen, werden im Druckgussverfahren hergestellt. Das Skateboard-Deck besteht aus 7-lagigen Ahornholz, was laminiert wird in einer Laminierpresse. Mhm. Die Reifen bestehen aus einem bestimmten Polymer, was in einem Spritzgussverfahren hergestellt wird. Also alles große Disziplinen, und da arbeiten wir auch mit den anderen Fachbereichen zusammen. Das heißt, wir können an einem ganz einfachen Produkt im Grunde das komplette Maschinenbaustudium durchspielen.
Ein Skateboard, großartig. Und du hast auch den sogenannten Tab-Trainer entwickelt. Was ist das?
Also Tab-Trainer ist im Grunde ein Baustein in dieser Didaktik. Der Hintergrund war folgender. Als ich in der Hauptschule war und im Grunde den Sprung machen wollte zum Fachabitur, das hat nicht geklappt. Mhm. Ich habe mir Nachhilfe genommen und habe dann hinterher mit dieser Nachhilfe tatsächlich Bestnoten hingekriegt und habe mich dann mit dieser Erkenntnis nochmal hinterher auseinandergesetzt und bin auf einen Menschen gestoßen, ich glaube, der ist inzwischen verstorben, Benjamin Blom, das ist ein sehr, sehr berühmter amerikanischer Lehrpsychologe. Und der hat sehr viele empirische Untersuchungen gemacht und festgestellt, zum Beispiel, dass das Lernziel in einer Gruppe nur von 20% der Studenten erreicht wird und im Einzelunterricht von 90%. Das heißt, wie kriegen wir es hin, in einer großen Truppe mit 50 bis 100 Studenten individuell dort nachzuhelfen und die Jungs und Mädels auf das Level zu holen? Jeder hat unterschiedliche Startbedingungen. Und dieser Tab-Trainer ist im Grunde ein Chatbot. So können wir uns das vorstellen. Vielleicht weißt du das, also aus der Schulzeit, wenn du einem Lehrer was gefragt hast in Mathematik, dann hat er in der Regel vielleicht das Gleiche wiederholt. So, und das darf eben nicht sein. Also eine gute Lehrkraft muss in der Lage sein, nicht nur sein Fach zu beherrschen, sondern auch individuell durch alternative Beispiele dem Gegenüber klarzumachen, was das Problem ist, das Verständnis vermitteln und ihn dann wieder mitnehmen. Und dieser TAP-Trainer ist ursprünglich entstanden für Erwachsenenbildung und in der Pandemiezeit hinterher bereitgestellt auch für meine Studenten kostenlos.
Murat, lass uns mal auf den Claim der HRW schauen. Der heißt ja Never Stop Growing und wir haben hier im Podcast das Format Never Stop Growing und du. Und dafür stelle ich dir jetzt drei Fragen und du antwortest bitte ganz kurz und spontan, was dir einfällt, ja?
Bitte, bin soweit.
Was kannst du als Professor neben der Lehre tun, damit deine Studierenden wachsen?
Als Leitplanke dienen dafür, dass auch in die richtige Richtung gewachsen wird.
Wie schafft es die HRW, dass sie ein Ort ist, an dem jeder wachsen kann?
Durch die Art und Weise, wie sie jetzt auch lebt, offen für alle Kulturen, offen für neue Dinge, offen für neue Wege. Und da auch ein Lob an das Präsidium, die auch immer dabei sind, neue Wege zu gehen.
Und was können die Studierenden tun, um zu wachsen?
Maximal neugierig sein. Den Rest übernehmen wir dann als Professoren. Diese Neugier am Leben zu halten, bis es ein Selbstläufer ist und man dann im Grunde nur noch aus dem Off beobachtet, wie sich die jungen Menschen weiterentwickeln.
Lieber Murat, wir sind am Ende dieser Folge. Ich glaube, ganz, ganz viele Lehrende können sich hier und da ein Scheibchen abschneiden oder gleich das komplette Paket. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Dankeschön.
Ich danke dir, war sehr schön.
Liebe Hörerinnen und Hörer, am Ende dieses Podcasts eine Bitte. Unterstützt uns, indem ihr diesem Podcast ein Herzchen verpasst und ihn teilt. Bestimmt gibt es Kommilitoninnen und Kommilitonen oder Kolleginnen und Kollegen, die ebenfalls gerne reinhören und für die diese oder frühere Folgen spannend sind. Und für all das sagen wir danke und jetzt tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Olaf Brinkmann.